Herzlich willkommen zur neuen Folge der Polyspektiven, dem Podcast über Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung von Polyspektiv aus Berlin. In der 17. Folge ist alles ein bisschen anders als sonst. Wir haben uns entschieden, einen Jahresrückblick zu machen, gefolgt von einem kurzen Ausblick ins kommende Jahr und verlassen dementsprechend das übliche Format. In dieser Folge werden alle Teammitglieder zu Wort kommen mit Highlights, Veranstaltungen oder Projekten, die im vergangenen Jahr besonders waren. Die werden dann kommentiert, eingeordnet und ergänzt von Heidi und Frank. Wir sprechen dabei immer wieder über Methoden, über die wir schon ganze Folgen unseres Podcasts aufgenommen haben. An den Stellen folgt dann auch jeweils ein kurzer Hinweis, aber hier auch nochmal die Ermutigung, schauen Sie ruhig nochmal, zu welchen Themen wir schon Folgen aufgenommen haben, worüber wir schon gesprochen haben und hören Sie hier und da nochmal rein, da gibt's vielleicht noch was Spannendes zu entdecken. Wie immer aber auch der Hinweis, wir freuen uns über Ihr Feedback per Mail an podcast@polyspektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit dieser Folge unseres Podcasts. Heidi, Frank und ich unterhalten uns in dieser Folge also ein bisschen über das Jahr 2022. Wir gehen dabei die angekündigten Highlights der verschiedenen Teammitglieder durch und versuchen daran dann festzuhalten, was dieses Jahr besonders gemacht hat. Für mich war das Jahr geprägt von der Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen. In meinem Uni-Alltag, aber vor allem auch bei Polyspektiv, war das für mich der rote Faden dieses Jahres. War das für euch auch so?
Ja, auch für uns ist natürlich das Ende der Lockdowns eine ganz große, wichtige Errungenschaft. Wir können wieder Menschen von Angesicht zu Angesicht sehen in einem gemeinsamen Raum, finden das total wichtig, gerade beim Sprechen über Politik, wo Politik ja auch immer mit Menschen zu tun hat und mit all den Reaktionen, die wir halt auch aneinander beobachten können, wenn wir uns live sehen. Von daher ist das großartig. Wir nehmen aber trotzdem auch mit aus den Zeiten der Pandemie, dass es sehr wertvoll sein kann, sich virtuell zu sehen, weil das an vielen Stellen ermöglicht, Menschen für nur kurze Zeit trotzdem intensiver zu sehen und auch uns ermöglicht, Teilnehmende zu sehen, die für nur kurze Veranstaltungen bei uns dabei sind. Und dann ist natürlich gerade die politische Lage sehr besonders. Und ich erlebe das schon auch so, dass sehr viele Menschen sehr besorgt und sehr frustriert sind. Also finde das natürlich nachvollziehbar, aber erlebe es auf der anderen Seite auch so, dass politische Bildung hier nochmal einen deutlicheren Sinn entwickelt, als wir das schon früher oft erlebt haben. Dass das nämlich eine Möglichkeit bietet, über Sorgen zu sprechen und vor allem auch über Möglichkeiten zu sprechen, die ich selber habe, um meine Ideen kundzutun und so ein Stückchen Selbstwirksamkeit zu entwickeln in einer Lage, in der viele Menschen eben auch sehr viel mehr nachdenken über ihr Leben und das Zusammenleben mit anderen Menschen.
Aus meiner Sicht sind jetzt auch im Nachgang von Corona in diesem Jahr so 3 Tendenzen sehr deutlich geworden, was unsere Arbeit angeht. Das eine ist, unser Büro hat an Bedeutung verloren. Wir sind viel flexibler, viel mehr unterwegs, sprechen uns auch häufig von zu Hause. Also wir haben wunderschöne Büroräume, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir nutzen sie gar nicht mehr so wie früher. Das zweite ist, es ist alles viel schneller geworden. Also auch in der Zusammenarbeit mit Behörden, mit öffentlichen Einrichtungen, die uns ihre Aufträge geben. Da gab es früher eine Ausschreibung und die hatte dann 3 Monate Frist. Und dann dauerte es 6 Wochen, bis die Antwort kam und bis dann der Vertrag fertig war und man das Gespräch hatte zum Einstieg, war ein halbes Jahr vergangen. Und dann kam das Projekt und jetzt geht alles extrem viel schneller. Wir werden mit halbgaren Ideen konfrontiert. Es werden Aufträge erteilt, ohne dass man so ganz genau selber weiß, was man will. Es müssen häufig dann Dinge abgerechnet werden, die unter, ja, wo bestimmte Sachen noch fehlen oder so. Also es hat sich sehr, sehr viel geändert. Es ist sehr viel schneller geworden. Es ist vieles experimentierfreudiger geworden, aber damit auch chaotischer geworden. Und manchmal ist es auch gar nicht so schön. Und das Dritte, was sich aus meiner Sicht geändert hat, wir sind immer noch nicht zurück da, wo wir vor Corona waren, wo über die Hälfte unseres Umsatzes große jährliche Veranstaltungen ausgemacht haben, an denen wir monatelang gearbeitet haben, an denen man sich orientieren konnte, auf die man sich verlassen konnte. Praktisch nichts von diesen Sachen ist zurück, sondern wir haben das alles aufgefüllt mit neuen Ideen, mit viel kleinteiligeren Sachen. Das ist sehr schön, es ist nerviger, Aber es bedeutet auch in der Perspektive, dass wenn die alten großen Veranstaltungen zurückkommen, dass uns dann Corona eher gut getan hat.
Die Dinge sind schneller geworden, sie sind chaotischer geworden, sie sind aber auch einfach kurzfristiger geworden, was einem das Leben nicht leichter macht, weil wir dann jetzt ausgefüllt sind bis Ende Februar und rein theoretisch nicht wissen, wovon wir ab März leben. Die Erfahrung zeigt, es hat noch immer geklappt, aber ne, das macht das Leben ein Stück unsicherer. Das Experimentelle ist aber auch eben großartig und tatsächlich fehlt mir manchmal jetzt schon wieder das Experiment, wo ich denke, Mensch, vor 2 Jahren haben wir uns doch quasi neu erfunden. Wo ist jetzt die Herausforderung und die uns dazu wieder zwingt?
Okay, wir haben einen ersten Überblick über das vergangene Jahr und können jetzt alles Weitere anhand konkreter Beispiele besprechen, nämlich unseren Jahreshighlights. Als erstes hören wir dabei Leonie, die über einige unserer internationalen Projekte spricht, denn mit dem Ende der strengen Corona-Maßnahmen waren auch endlich wieder Reisen möglich, auf denen wir einige besonders spannende Projekte durchführen konnten.
Mir haben unsere internationalen Kooperationen im Rahmen von 3 verschiedenen Erasmus-Plus-Projekten besonders Spaß gemacht in diesem Jahr. Das war zum einen die EU Democracy Rally, bei der wir mit insgesamt 10 Organisationen aus 10 verschiedenen Ländern eine Art Parcours von Workshops entwickelt haben, wo junge Menschen eben an verschiedenen Stationen Demokratiefähigkeiten trainieren können. Das hatten wir im April in Bukarest vorbereitet und die erste Durchführung fand in Luxemburg statt in Juni und es geht auch nächstes Jahr noch weiter. Beim Projekt E-Citizens oder E-Citoyen ging es um einen Austausch zu Methoden der politischen Bildung und Partizipation in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Und außerdem haben wir mit unseren langjährigen französischen Partnern Atout Diversité und Peuple et Culture ein neues deutsch-französisches Planspiel zur Assemblée Nationale geschrieben und eine deutsch-französisch-belgische Planspielfortbildung in Liège durchgeführt. Alle 3 Projekte waren so ein bisschen anders im Ansatz und Schwerpunkt und ich habe bei allen 3 Projekten aber sehr viel mitgenommen und gelernt und fand es generell einfach spannend, andere Themen und Ansätze von Organisationen aus verschiedenen europäischen Ländern kennenzulernen. Und eben auch zu schauen, was wir davon mitnehmen können für unsere eigene Arbeit, wie wir damit unser Methodenrepertoire und unsere Werkzeugkiste sozusagen erweitern können. Und ich habe eben bei allen Projekten auch gemerkt, was es eben für einen Mehrwert bietet, wenn man politische Bildung mit internationalem oder interkulturellem Austausch verknüpft und da eben auch auf so eine andere Art nochmal unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Menschen aus verschiedenen Ländern, die natürlich auf bestimmte Dinge auch ganz anders blicken. Und glaube, dass es auch für unsere Arbeit bei Polyspektiv einfach sehr bereichernd ist, so unseren Horizont ein bisschen mehr ins europäische Ausland damit auch zu erweitern.
Zu den besonderen Potenzialen der politischen Bildung im internationalen Einsatz haben wir übrigens schon 2 Folgen aufgenommen, nämlich Folge 7, politische Bildung aus deutsch-französischer Perspektive und Folge 13, Sprachenlernen. Aber zurück zu unserem Jahresrückblick. Wie war das bei euch beiden? Bei welchen Projekten wart ihr dabei? Wie habt ihr das erlebt?
Also es war schön, dass man wieder reisen konnte und dass Dinge wieder stattgefunden haben. Wir waren für die Naumann-Stiftung unterwegs im Libanon, in Jordanien noch im vorherigen Jahr. In diesem Jahr haben wir dann die Veranstaltung von Weitem mit betreut und geholfen, dass sie ein Erfolg geworden ist. Aber es ist schön, wieder an diese Zeiten anzuknüpfen, wo wir auch unterwegs gewesen sind. Noch sind wir nicht bei den ganz großen Highlights, wie früher mal Grönland oder Myanmar. Aber dass es wieder in diese Richtung geht und neue Ideen da sind, ist sehr erfreulich.
Mir geht das in jedem Fall auch so, obwohl viele meiner Auslandsprojekte in diesem Jahr tatsächlich virtuell stattgefunden haben. Wir hatten mehrere Projekte mit Auslandsschulen, deutschen Auslandsschulen oder Schulen, an denen man Deutsch lernt im Ausland. Und das war sehr, sehr bereichernd auch, weil wir mit sehr unterschiedlichen Ländern zusammengearbeitet haben, mit denen wir selten die Gelegenheit haben. Also Argentinien war dabei, die USA waren dabei, Mexiko waren dabei, dann aber auch ein Projekt zwischen einer deutschen und einer argentinischen Schule zum Beispiel. Da konnten wir wirklich online ganz, ganz viel bewirken und vor allem auch hybrid ganz viel bewirken, dass sich die Teilnehmenden gesehen haben und wir virtuell dazugeschaltet waren. Und es war ganz, ganz erstaunlich, wie viel dabei auch auf so einer emotionalen Ebene zwischen den Teilnehmenden passiert ist, was ja eigentlich nur der Nebeneffekt war, der Haupteffekt. Die Hauptidee war tatsächlich, dass die Schülerinnen und Schüler Deutsch lernen im Zusammenhang mit der Planspielmethode und weiterem persönlichen Austausch. Das war schon ein sehr spannendes Projekt zu sehen, wie man Planspiel auch einsetzen kann über politisches Lernen hinaus. Im kommenden Jahr werden wir da auch weiterarbeiten und haben dann auch einige Projekte dabei in Deutschland, Spanien, Rumänien, wo wir live vor Ort sein werden. Da freue ich mich dann auch sehr drauf.
Wir hatten internationale Projekte, wir haben aber auch sehr lokal in Berlin ein neues spannendes Projekt angefangen. Und worum es da genau geht, hören wir jetzt von Ruth.
Mein Highlight dieses Jahr ist eindeutig die Veranstaltungsreihe Perspektivwechsel. Perspektivwechsel ist ja eine Veranstaltungsreihe, die wir für das Abgeordnetenhaus machen. Wir haben damals im Frühling die Ausschreibung gewonnen und seitdem arbeite ich da eigentlich dran. Es geht darum, dass Abgeordnete in die Schulen kommen, dass es einen Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern und Abgeordneten auf Augenhöhe geben kann. Und was ich an dem Projekt super spannend finde, ist, dass eben nicht nur irgendwie Oberstufen und Leute, die sich schon gut auskennen, damit angesprochen werden, sondern dass wirklich alle Schulen ab 9. Klasse angesprochen werden. Und das wird, glaube ich, ein spannendes Projekt. Wir hatten jetzt schon 2 Probeveranstaltungen, die auch gut geklappt haben. Und es gibt da echt super positives Feedback von den Schülerinnen und Schülern. Warum mir das so Freude gemacht hat, ist, weil ich von Anfang an dabei war. Ich habe die Idee mitgepitcht, ich habe im Angebot mitgeschrieben, ich habe es also mitentwickelt. Ich habe die ganze Kommunikation eigentlich übernommen, mit dem Grafiker gesprochen. Ich habe immer zwischen dem Abgeordnetenhaus hin und her, haben wir uns ausgetauscht. Ich habe einen Erklärfilm gemacht, das erste Mal mit dem Programm. Und und habe das auch dann am Anfang mit, also die ersten 2 Veranstaltungen mit durchgeführt. Deswegen, ja, finde ich das ein tolles Projekt. Da habe ich sehr viel Herzblut reingesteckt und freue mich, dass uns das wirklich die nächsten Jahre auch weiterhin begleiten wird. Und bin gespannt, wie sich das so entwickelt, wie wir es optimieren, was wir so für Erfahrungen machen werden. Ja, und daher ist Perspektivwechsel mein Highlight.
Ihr beide wart ja auch von Anfang an dabei. Wie habt ihr den Prozess wahrgenommen? Worauf können wir uns da in 2023 freuen?
Was mich bei dem Projekt besonders freut, ist die Augenhöhe, die wir hier herstellen können und dürfen und sollen. Bei den Testläufen hat sich gezeigt, dass die Abgeordneten wirklich sehr würdigen, in einem direkten Gespräch mit den Teilnehmenden zu sein, in kleinen Gruppen zusammenzusitzen und nicht auf irgendeiner großen Bühne zu stehen im Rampenlicht, um ihre Wahlkampfideen zu präsentieren. Ich nehme mit, dass wir das bei dem weiteren Projekt genauso fortsetzen werden und dass wir auch bei anderen Veranstaltungen immer wieder mal sowas einbinden können, dass wir Abgeordnete mit einladen, um ins Gespräch mit Teilnehmenden zu gehen.
Was mir an dieser Entwicklung gefällt, also die sich jetzt auch mit Perspektivwechsel zeigt, es ist zweierlei. Zum einen, was die Kolleginnen jetzt auch gesagt haben, eine Verbreiterung der Zielgruppen, also dass wir tatsächlich mit Leuten zu tun haben, die man jetzt üblicherweise sonst mit politischer Bildung nicht so einfach erreicht. Das haben wir auch mit den Türöffnerprojekten in Brandenburg zum Beispiel. Also dass wir nicht die üblichen Studierenden haben oder gymnasiale Oberstufe, die Leute, die leicht zu erreichen sind und für die es viele Projekte gibt, sondern dass andere Dinge passieren. Und das andere ist tatsächlich die lokale Dimension, auch dass wir Dinge haben, die direkt in unserer Nähe stattfinden. Und da gibt's in Berlin jetzt inzwischen einiges, also das Erlebnis Europa, in dem wir unsere Projekte machen, für die Bundeszentrale hier neuerdings, für den Bundesrat, dann Aktivitäten hier fürs Agrarministerium, jetzt das Abgeordnetenhaus. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, dass zusätzlich zu dem Digitalen und zusätzlich zu den internationalen Dingen auch hier lokal sich Aktivitäten immer mehr entwickeln.
Und nicht zuletzt ist das ganze Projekt ja ein schönes Beispiel für das Empowerment, was du ganz am Beginn beschrieben hast, Heidi. Wenn junge Menschen, die bisher noch nicht in Kontakt mit Politik gekommen sind, merken, dass Politikerinnen und Politiker auch nur normale Menschen sind, ermutigt das hoffentlich einige von ihnen, sich selber auch zu engagieren. Die nächste Methode ist auch ziemlich niedrigschwellig und soll jungen Menschen Spaß an Politik vermitteln. Es handelt sich um unser Brettspiel »Jede Stimme zählt«. Auch zu diesem Thema haben wir bereits 2 Folgen aufgenommen, nämlich einerseits Folge 10 über Brettspiele in der politischen Bildung im Allgemeinen und dann Folge 11 über unser Wahlkampfspiel »Jede Stimme zählt«. Mein Highlight im Jahr 2022 war das Brettspiel »Jede Stimme zählt«, das wir zusammen mit Sustain Change entwickelt haben. Einerseits finde ich das Themenfeld um politische Profilbildung, Wahlkampf und Campaigning sehr spannend und habe deshalb gerne daran gearbeitet, das alles zu essentialisieren und herunterzubrechen. Andererseits finde ich Gamification, also das Entwickeln von neuen Regeln und Mechanismen, immer toll und fand es großartig, in verschiedenen Testläufen und Brainstormings für alle Lerninhalte die besten Lösungen innerhalb des Brettspiels zu finden.
dass das ganze Spiel dann auch bei den Workshops, die wir damit in Schulen gegeben haben, gut funktioniert hat, war dann gewissermaßen die Krönung des Ganzen. Bei jedem der Durchgänge waren die Schülerinnen und Schüler enorm kreativ und haben tolle Wahlkampagnen kreiert. Zum Ende des Jahres haben wir außerdem für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung eine Landesedition auf den Weg gebracht, um die dortigen Schulen für die anstehenden Landtagswahlen auszustatten. Mit vielen neuen Fragen, mit Lokalbezug und optischen Anpassungen werden die Schülerinnen und Schüler damit perfekt auf die Wahlen vorbereitet.
Das Brettspiel Jede Stimme zählt ist auch eine schöne Erweiterung unseres Tätigkeitsfeldes. So ein bisschen geboren aus der Corona-Situation auch, dass wir keine Veranstaltungen machen konnten und dann doch als Team irgendwie an was Sinnvollem arbeiten wollten, haben wir jetzt etwas, was wir früher in der Form nie hatten, einen vollen Dachboden mit Packungen mit Brettspielen. Und das war eine spannende Erfahrung. Es ist schön zu sehen, dass sich das jetzt anpassen lässt, wie im Falle Hessens. Und wir hoffen, dass in diese Richtung noch viel kommt. Es hat aber vielleicht auch eine Tür aufgestoßen, durch die man noch öfter gehen kann und wo es sich lohnt, weiter darüber nachzudenken, ob wir Inhalte auch auf diesem Weg als Spiel, als Brettspiel oder ähnlich vermitteln können.
Wir haben eine noch nicht ganz feste, aber vorweg Anfrage, zum Beispiel ein Kartenspiel zu produzieren in Deutsch und Französisch. Und auch da machen wir uns eben schon Gedanken, wie einfach so eine Spiellogik, die wir aus Alltagsspielen kennen, nutzbar ist. Was ich daran auch besonders schön finde, ist, dass wir damit die Politik auch aus dem klassischen Bildungsrahmen rausholen können und sich wirklich bei Jede Stimme zählt gezeigt hat, dass einfach Menschen sich auch abends hinsetzen und so ein Spiel einfach mal spielen, selber sich im Wahlkampf zu befinden und unglaublich viel Spaß daran entwickelt haben. Also wir haben das auch mit Erwachsenen bei Fortbildungen oder so eingesetzt, mussten dann auch gar nicht daneben sein und irgendwas anleiten, sondern die haben einfach mit 6 Leuten dann das Spiel durchgespielt und uns am nächsten Morgen berichtet, welchen fantastischen Abend sie damit hatten.
Ich habe zu Beginn ja die These aufgestellt, dass 2022 das Jahr der Rückkehr zu den Präsenzveranstaltungen war. Dabei habe ich aber einen wesentlichen Bereich ausgeklammert, nämlich die Hybridformate. Margot fasst uns hier noch einmal zusammen, worum es geht und welche Vorteile diese Methode hat.
Mein Highlight des Jahres war die Entwicklung und Definition einer Hybridversion unserer Planspiele-Module zusammen mit dem Rest des Polyteams. Seit 3 Jahren ist unser Digitalangebot zu einem wichtigen und wesentlichen Teil unserer Arbeit geworden. Die Wiederaufnahme des direkten Kontakts und die Rückkehr zu analogen Arbeitsweisen in diesem Jahr musste ebenfalls unter Nutzung der Vorteile und unter Ausschluss der Nachteile beider Arbeitsweisen, also analog und digital, erfolgen. So möchte man mehrere Elemente gewährleisten. Die bestmögliche Zusammenarbeit mit unseren AuftraggeberInnen, also insbesondere der Hessischen Landeszentral, die bestmögliche Version unserer erlebnispädagogischen Methoden und Inhalte für unser Zielpublikum, Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 19, die bestmögliche Koordination auch mit den Lehrkräften, die für diesen Modulen zu politischer Bildung sich entscheiden und engagieren. Deshalb haben wir beschlossen, diesen hybriden Modus der Moderation und Animation in einem Rahmen zu fassen. Anders gesagt, das beste Paket für das, was unser Kerngeschäft ausmacht, zusammenstellen. In Klartext, das meint, in der Klasse selbst werden das Setup und der Austausch so organisiert, nach Gespräch mit und Unterstützung der Lehrkräfte, dass die Debatten so weit wie möglich direkt vor Ort zwischen den Teilnehmern stattfinden. Die Teilnehmer befinden sich de facto in einer realeren Situation, in der sie in Plenarsitzungen, in ihren Parteien oder ihrer Fraktionssitzungen und bei informellen Verhandlungen debattieren. Dies geschieht mit einem Minimum an Technik im Abstand. Die Interaktion über Bildschirme ist somit unserer kontinuierlichen Unterstützung und Vermittlung des Teilnehmers vorbehalten, Hand in Hand mit der Lehrkräfte.
Auch zu diesem Thema haben wir bereits eigene Folgen aufgenommen, nämlich Folge 9 über Hybridformate im Allgemeinen und Folge 14 über hybride Uniseminare. Heidi, wie ging es dir denn mit der Umstellung von reinen Online-Angeboten zu doch zunehmend vorkommenden Hybridformaten?
Ja, genau das ist eine wichtige Erfahrung dieses Jahres, dass wir aus der Pandemiezeit die Online-Herausforderungen mitgenommen haben, aber in diesem Jahr eben weiterentwickeln konnten und was Neues, Spannenderes daraus machen konnten, indem wir eben jetzt auch Hybridveranstaltungen anbieten.
Und überhaupt hat sich durch die Online-Erfahrung jetzt auch eine ganze Menge Neues ergeben. Ein großes Projekt, das dieses Jahr begonnen hat und das jetzt auch verlängert wurde für das kommende Jahr, ist eine Reihe von Trainingsveranstaltungen, die wir für die GIZ oder für die Akademie für internationale Zusammenarbeit durchführen, für Mitarbeitende der GIZ, wo es um europäische Förderungsmöglichkeiten geht, wo auch vermittelt werden soll, welche Arten von Projekten die EU wie fördert und wie die Europäische Union funktioniert, denkt, handelt, ihre Projekte konzipiert. Und da sind wir verantwortlich zum einen dafür, das gut zu strukturieren und zum anderen auch zu moderieren in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten von der GIZ selbst. Und das ist auch so eine spannende Aufgabe, die sich ergeben hat aus der Corona-Erfahrung, die wir uns vorher so gar nicht hätten vorstellen können, aber die jetzt uns ganz entscheidend prägt.
Nach den Hybridformaten geht es bei unserem nächsten Highlight wieder zurück zu einer reinen Offline-Methode, den Escape Rooms, die wir inzwischen seit Jahren im Angebot haben. Durch Corona mussten unsere Escape Room-Koffer zwar eine Zeit lang im Dachboden verstauben, jetzt sind sie wieder im Einsatz. Außerdem arbeiten wir gerade schon an mehreren neuen Szenarien, aber mehr dazu von Heidi.
Mein Jahreshighlight ist die Arbeit an all den Escape Rooms, die wir in diesem Jahr neu entwickelt und erprobt und zu denen wir zahlreiche MultiplikatorInnen fortgebildet haben. Es ist faszinierend, wie sehr der Escape Room inzwischen Akzeptanz als Methode in der politischen Bildung gefunden hat, die Menschen ganz niederschwellig an Politik heranführt und sie motiviert, über vielfältige Themen neu nachzudenken. Zu Jahresbeginn stand unser Escape Room Charlies Botschaft im Mittelpunkt, mit dem wir die Zukunft der EU thematisieren. Immer wieder im Einsatz quer durchs Jahr waren wir mit dem Escape Room auf Mikas Spuren zum Thema politischer Populismus, mit Es gibt keine Party B zum Thema kritischer Konsum sowie mit Exchange Escape the Room zum Thema Elektroschrott. Zum Jahresende kam dann noch eine Trias neuer Escape Rooms. Für die Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg entwickeln wir aktuell einen Escape Room zu Frieden und Sicherheit in Europa. Besonders spannend ist hier die enge Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen aus Stiftung und Wissenschaft, deren fachliche Expertise sich mit unseren methodischen Kompetenzen hervorragend ergänzt. Hinzu kam dann im Dezember noch ein Escape Room zum Thema Finanzpolitik für die Friedrich-Ebert-Stiftung, der dieses oft sperrige und sehr abstrakte Thema für neue Zielgruppen greifbar machen wird. Zu guter Letzt durften wir am Montag vor Weihnachten den Besuchsdienst der Bremischen Bürgerschaft zu einem Escape Room beraten, bei dem die Teilnehmenden tatsächlich im Plenarsaal der Bürgerschaft von Rätsel zu Rätsel einen Fall lösen werden. Nachdem zum Jahresende die Entwicklung der Stories für die neuen Escape Rooms im Mittelpunkt stand, werden wir zu Jahresbeginn die Ausstattung, die Rätsel und die Schlosssysteme basteln und verknüpfen und freuen uns schon sehr darauf.
Und wer sich immer noch nicht vorstellen kann, wie Escape Rooms zur politischen Bildung eingesetzt werden können, dem sei die zweite Folge unseres Podcasts empfohlen. Da sprechen wir nur über dieses Thema. Frank, wie findest du unsere Escape Rooms und die Entwicklung, die diese Methode für uns genommen hat?
Ja, auch so eine Erweiterung unseres Tätigkeitsfeldes, die sich allerdings schon vor Corona angedeutet hat und die tatsächlich von Corona relativ wenig beeinflusst ist, weil es digital umzusetzen doch sehr schwierig wäre. Also wir haben da eher eine Art kreative Pause gehabt und jetzt kommt umso mehr. Eine Methode, die sehr anders ist als vieles, was wir sonst so machen, weil sie zur Kürze und zur Zuspitzung zwingt, weil man im Prinzip sehr verdichtet innerhalb in der Regel einer Stunde die Teilnehmenden dazu bringt, sich mit der jeweiligen Thematik auseinanderzusetzen. Das hat sich als gut erwiesen, um Menschen, die sonst für politische Bildung erstmal nicht empfänglich wären, gewissermaßen hineinzustoßen, hineinzuwerfen, sie dazu zu bringen, dass sie diese Herausforderung annehmen und über die Rätsel sich mit einem Thema auseinandersetzen, sich an ein Thema annähern. Die Aufgabe ist dann allerdings, hinterher nach so einem Escape Room die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema anzuleiten, sich zu überlegen, wie man sinnvoll eine Reflexion machen kann, sodass man da auch was rausholen kann. Aber eine sehr schöne, spannende neue Ergänzung unserer Arbeit.
Bei unserem letzten Highlight ging es nicht um politische Bildung im eigentlichen Sinn, sondern eher um die Begleitung eines Prozesses, bei dem eine Lernplattform entwickelt wurde. Aber Frank kann das viel besser erklären als ich.
Was ich schildern möchte, ist nicht wirklich ein Highlight, denn dabei geht es bei mir dann doch in der Regel um Menschen, um Erfahrungen, um Begegnungen, um Ereignisse. Aber es gab eine besondere Erfahrung in letzter Zeit, die neue Horizonte eröffnet hat. Und zwar die Arbeit am Ladelern-Tool. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform für Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte, denen nahegebracht werden soll, was sie wissen müssen, um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge voranzubringen. Wir haben bei der Erstellung dieser Online-Plattform das getan, was wir sonst eigentlich auch immer tun in unserer Arbeit, nämlich versucht, bestimmte Themen inhaltlich zu durchdringen, zu verstehen, zu lernen, worum es geht, dann zu definieren, was für die Zielgruppe wichtig ist, aus dem, was wir für wichtig hielten, geeignete, aufeinander aufbauende Lerneinheiten definiert, dann überlegt, wie wir das jeweilige am besten erklären und uns auch Übungen ausgedacht, die helfen, das Gelernte zu vertiefen. Das Ergebnis war dann keine Veranstaltung, sondern es waren Skripte, mit denen Grafiker, Programmierer, Leute, die Animationsfilme machen, dann weitergearbeitet haben. Das Produkt sah ganz anders aus als sonst. Aber es war sehr spannend, dass wir mit unserem Handwerkszeug, mit dem, was wir ständig tun, auch ganz andere Dinge zu Wege bringen können, als wir es sonst gewohnt sind.
In der Tat ist das Format ganz anders gewesen als sonst. Es ist ungewöhnlich für uns, nicht unsere Teilnehmenden oder in dem Fall LeserInnen, HörerInnen vor uns zu sehen. Und wir haben aber eben festgestellt, dass das funktionieren kann. Und umgesetzt haben wir das dann zum Beispiel auch an anderer Stelle in Form unserer Podcasts zum Thema EU. Wir haben ja nun schon seit einer Weile unsere eigenen Podcasts, unsere Podispektiven, die hier ja auch gerade zu hören sind. Aber wir haben eben auch Podcasts zum Thema EU entwickelt für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und auch hier gemerkt, dass genau das funktionieren kann mit unserem Handwerkszeug, dass wir Themen, Ideen, Fragen sehr greifbar machen können, auch über Medien und eben nicht in Form von direkten Gesprächen.
So, und nachdem wir jetzt in 6 Highlights ausführlich rekapituliert haben, was wir im letzten Jahr gemacht haben, möchte ich noch einen kleinen Ausblick aufs kommende Jahr wagen. Was steht in den nächsten Monaten an?
Also wir gehen mit einem relativ vollen Auftragsbuch, sagte man, glaube ich, früher so ins neue Jahr. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die laufen, die funktionieren. Der Perspektivwechsel wird ausgerollt werden. Wir arbeiten an mehreren neuen Escape Rooms. Wir erstellen ein Kommunalplanspiel für die KAS. Wir haben das Brettspiel gerade überarbeitet für Hessen. Also viele Projekte, die laufen und die großen Spaß machen. Und darüber hinaus haben wir auch Pläne, was wir verstärken, womit wir uns intensiver auseinandersetzen wollen. Das wäre zum einen ein bisschen mehr zu machen in Richtung Moderation, Veranstaltungsleitung, weil sich das so ergeben hat, auch in der Corona-Zeit, als Arbeitsfeld, als Handlungsfeld, wo wir glauben, dass wir da Expertise gesammelt haben, die wir auch offensiver vermarkten und vertreten können. Und das andere wäre, den Gedanken nochmal aufzunehmen, mit der Verbreiterung der Zielgruppen, also nicht nur immer die üblichen anzusprechen, sondern sich auch zu überlegen, was hätten wir denn noch an Menschen, die sich mit Politik beschäftigen, von Politik betroffen sind, mit Politik zu tun haben, die wir bisher so nicht im Blick hatten, wo wir aber möglicherweise spannende Sachen anbieten könnten.
Dabei gehen wir auch über Politik hinaus. Wir haben festgestellt, dass wir auch viel bewirken können mit Veranstaltungen, die sich an Menschen richten, die irgendwie im Team zusammenarbeiten und gemeinsam in ihren Arbeitsprozessen Wichtiges hervorbringen möchten. Wir haben viel schon in diesem Jahr gemacht und möchten das im nächsten Jahr gerne ausbreiten zu Fragen wie Persönlichkeitsstärkung oder zu Teambuilding. Das haben wir bislang mit Institutionen gemacht, die uns kennen. Und wir haben dabei bemerkt, dass wir ganz viele Kompetenzen hier einbringen, die über das klassische Feld von politischer Bildung hinaus wirken können.
Und jetzt die letzte Frage zum Abschluss dieser Folge und auch zum Abschluss dieses Jahres. Was wünscht ihr euch für 2023?
Also ich würde mir wünschen, dass wir den Schwung, den uns, was das Konzeptionelle angeht, letztlich die Pandemie verschafft hat, die uns gezwungen hat, vieles mal neu zu denken und viele neue Ideen zu entwickeln, dass wir das auch hinkriegen ohne Krise. Das heißt, dass wir weiter dranbleiben, uns neue Sachen auszudenken und es dann auch schaffen, Menschen, die über die nötigen Mittel verfügen, die mögliche Veranstalter sein könnten, davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, die Sachen zu machen. Also neue Ideen entwickeln mit auf neuen Themen, mit neuen Zielgruppen und einfach herausgefordert sein, sowohl was das Inhaltliche angeht, als auch was das Methodische angeht. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde für das kommende Jahr.
Ja, Krise scheint immer wieder so ein Stichwort unserer Tage. Was ich mir wünsche, ist, dass wir im nächsten Jahr weitermachen können bei dem, wo wir dieses Jahr schon viel geschafft haben, nämlich Leuten zu zeigen, dass es auch in schwierigen Zeiten und in schwierigen Lebenssituationen oder vor schwierigen Herausforderungen, die ich als Institution habe, sich lohnt, gemeinsam nachzudenken, neue Ideen zu entwickeln, dass ich mich da empowern lassen kann. Und da wünsche ich mir, weiter mit dran zu sein, um Perspektiven aufzuzeigen.
Damit kommen wir zum Ende dieser 17. Folge mit unserem Jahresrückblick. Falls Sie noch Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast@polyspektiv.eu. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören bei dieser Folge und bei allen anderen Folgen im Jahr 2022 und wünsche Ihnen und euch alles Gute für 2023. Bis bald!